Hallo, hier ist Radio X. Ihr hört die Sendung Forum Gegenstandpunkt. Und heute auf Forum Gegenstandpunkt mit mir im Studio Heinz. Hallo.
Hallo.
Und wir wollen uns heute, mein Name ist Andreas Jans, wir wollen uns heute wieder noch einmal mit dem, was ökonomisch, was politisch derzeit das beherrschende Thema ist, auseinandersetzen. Wir kommen nicht darum herum, noch einmal einzugehen auf die Krise des Weltfinanzsystems. Es ist so, man wird zugeschmissen, zugeschüttet mit Sondersendungen und Runden rund um einen runden Tisch, wo viele, viele, viele Politiker und Fachleute dann ihre Sorgen ausbreiten. Also man kann nicht sagen, dass in der jetzigen Zeit irgendwer unbehelligt bliebe von dem, was ausgerechnet in der Hochfinanz passiert, in Sphären, mit denen der gewöhnliche Mensch eigentlich wenig zu tun hat. Und es ist sehr seltsam, wie man damit befasst wird, nämlich man soll sich Sorgen machen, einfach so, man soll sagen, dass das, was dort passiert, da wünsche ich hoffentlich, dass die Verantwortlichen ihrer Pflicht nachgehen, dass sie alles im Griff haben, dass sie letztlich das Finanzwesen retten. Eine seltsame Parteinahme, die da vorausgesetzt wird. Wir wollen es hier anders halten. Wir wollen in unserer Sendung und in den Diskussionen, die wir auch sonst durchführen, versuchen, kritisch klarzustellen, woher diese Schäden eigentlich alle kommen. Wir wollen klären, warum der Kapitalismus es dahin gebracht hat, dass jetzt eine Krise des Finanzsystems dazu geführt hat, dass, Staaten manchmal die ersten schon vor dem Staatsbankrott stehen, dass Banken crashen, dass in der Zwischenzeit es zum allgemeinen Bestand des Bewusstseins gehört, ja, wir werden in eine ganz, ganz böse Krise hineinkommen, die Leute werden ihre Arbeitsplätze verlieren, wir werden eventuell auch sogar unsere Ersparnisse verlieren und so weiter. All das, was hier so unterstellt wird, wollen wir klären. Wir haben nicht nur hier in dieser Radiosendung dafür uns Zeit genommen, sondern wir laden auch ein zu einem Vortrag und einer Diskussion. Veranstalter wird der Gegenstandpunkt Verlag sein. Wir wollen also einen Vortrag und eine Diskussion durchführen, wo wir die Frage aufwerfen, was hat es mit der Krise 2008 eigentlich wirklich auf sich? Warum wirtschaftet eine Gesellschaft, in der alles aufs Geldeigentum festgelegt ist, sich in eine Weltwirtschaftskrise hinein? Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 12.01.2008 statt. 12.11. Jawohl. Also Mittwoch, 12.11. habe ich mich eben versprochen. Mittwoch, 12.11. um 19.30 Uhr. Und zwar wird die Veranstaltung stattfinden im Gewerkschaftshaus hier in Frankfurt. Das Gewerkschaftshaus ist in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Wir haben dort den großen Saal angemietet und der Zugang dazu ist über den Hof. Also 19.30 Uhr. In der Wilhelm-Leuschner-Straße 69 veranstaltet der Gegenstandpunkt Verlag einen Vortrag und eine Diskussion. Dort kann man über das, was wir hier schon in mehreren Radiosendungen als Thema aufgegriffen, was wir schon einmal angerissen haben, ausführlich diskutieren. Wir wollen dort im Zusammenhang einige Thesen vorstellen, denn hier in der Radiosendung können wir manches nur anreißen, können wir nur auf manches hinweisen. Blicken wir noch einmal kurz auf die Krise. Wir wollen heute uns eigentlich mit der Vertrauensfrage, die die Staaten aufmachen, mit der Konkurrenz der Staaten in der Krise, anlässlich der Krise und mit der Krise beschäftigen. Aber werfen wir noch mal einen Blick zurück. Werfen wir noch einen Blick, einen kurzen, auf das, was diese Krise ausmacht. Wie gesagt, ein paar Andeutungen nur. Diese Krise ist ausgegangen von dem Finanzsektor selber. In ihm ist es so weit gekommen, dass die dort agierenden Finanzkapitalisten untereinander sich in der Zwischenzeit nicht mehr ihre Papiere abkaufen. So hört man, dass die Banken untereinander sich keine Kredite mehr einräumen. Und wenn man nur kurz andeuten will, worum es dort geht, dann muss man sagen, ja, in der Hochfinanz hat es eine Anhäufung von Vermögen ganz eigener Art gegeben. Im Finanzwesen des Kapitalismus, dort gibt es eine eigenständige Bereicherungssphäre der Banken, der institutionellen Investoren, derjenigen, die über sehr viel Geld verfügen. Und getrennt von der Welt der Warenproduktion und des Handels, in diesem Geschäft zwischen den Instituten des Finanzwesens, sind diese Wertpapiere in die Krise geraten. Sie erweisen jetzt ihren zweifelhaften Charakter darin, dass sie entwerten, dass immer weniger Wertsubstanz ihnen zugeordnet wird, sie also auch weniger Wert haben, sie werden nicht mehr verkauft und diese Ertragsversprechen, diese Wertpapiere reißen jetzt in ihrer Entwertung, die gegeneinander konkurrierenden Finanzkapitalisten durchführen. Sie reißen in dieser Entwertung dann offensichtlich ganze Banken, ganze Sphären mit sich. Und mit diesen Banken ist auch das, was in den Banken als Einlage, als Zahlungswesen, als Zirkulationswesen der Gesellschaft untergebracht ist, mitgefährdet. Die Staaten, die ihr Finanzwesen auf die Schiene setzen, die auf ihr Finanzwesen große Stücke halten, die es unterstützen mit ihren Notenbanken und so überhaupt erst in Gang setzen, dass das Finanzwesen eine so bedeutende Rolle spielen kann, diese Staaten sehen sich jetzt zur Rettung des an sich selber notleidend gewordenen Kapitalismus verpflichtet. Sie sagen, ein System, das alle mit reinreißt, ja, das muss doch erhalten werden. Sie alle legen uns darauf fest, auch diejenigen, die eigentlich mit den großen Reichtumsmengen nur so zu tun haben, dass sie arbeiten gehen müssen und eigentlich keine Reichtümer anhäufen, sondern höchstens ein paar Ersparnisse. Sie legen alle darauf fest, ihnen die Daumen zu drücken und sagen, das Finanzwesen, das Finanzkapital muss wieder in Gang kommen. Alle Macht der Gesellschaft muss eingesetzt werden, ökonomisch und so weiter, damit in der Finanzwelt wieder Zahlungsfähigkeit einreißt, dass die Finanzanleger sich wieder vertrauen, so wird gesprochen, dass sie die Umdrehung wieder hinkriegen, nicht mehr gegeneinander ihre Papiere einfordern, auf Zahlung stellen, sondern sich gegenseitig wieder Kredite geben, sich Kredite einräumen, wieder dieses spekulative Bereichern in dieser Sphäre in Gang bringen, damit die ganze Gesellschaft damit ein Stück weit wieder in Gang kommt, in Wert gesetzt wird. Wie gesagt, das sind nur einige Andeutungen. Wir werden auf der Veranstaltung am Mittwoch, dem 12.11. hier in Frankfurt im Gewerkschaftshaus um 19.30 Uhr im großen Saal dies alles ausführlich darstellen und dann auch zur Diskussion stellen, sodass jeder Nachfragen, Anmerkungen machen, Kritik einwenden kann. Heute also wollen wir den staatlichen Bereich und gerade dessen internationale Seite beleuchten. Heinz.
Gut, also weiter in dem Fortsetzungsroman Die Kernschmelze der Marktwirtschaft und der Weiße Ritter Staat. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift Die Vertrauensfrage auf Staatsebene. Und damit ist Folgendes gemeint. Wenn beim Finanzkapital sein Geschäftsmittel Vertrauen kaputt ist, also anders ausgedrückt, die Spekulation auf allseitiges Gelingen der finanzkapitalistischen Geschäfte. Wenn dies kaputt ist, dann ist damit mehr kaputt als die profitablen Beziehungen der Finanzgeier. Es ist ja so, dass beim Finanzwesen der Zahlungsverkehr der kompletten Gesellschaft monopolisiert ist. Also nicht bloß der Zahlungsverkehr von Kapitalisten anderer Sorten, sondern auch der Zahlungsverkehr des kleinen Mannes. Auf seinem Girokonto, da empfängt er seinen Arbeitslohn oder seine Lohnersatzleistungen und lässt seine Zahlungen beim Mietzins etc. pp. Erledigen. Und wenn er aus seinem mickrigen Einkommen es sogar schafft, noch was auf die hohe Kante zu legen, dann sind das Spareinlagen bei irgendeinem Finanzinstitut. Also, weil beim Finanzwesen der gesellschaftliche Zahlungsverkehr monopolisiert ist, ist mit zahlungsunfähigen Banken auch deren Kundschaft zahlungsunfähig. Tja, dass diese Kundschaft das noch gar nicht merkt, das liegt allein an einem staatlichen Eingriff. Also, dass der Zahlungsverkehr weitergeht, das liegt an einer politischen Intervention. Dafür gibt es ja ein herausragendes Anschauungsbeispiel. Das ist die Garantie der Spareinlagen durch die Politikermannschaft, durch Merkel, Steinbrück und Co., die vor einigen Wochen mit großem Pomp erlassen worden ist. Garantie der Spareinlagen. Das heißt auf der einen Seite doch ganz klar, das ist ein Eingeständnis, dass da was zu garantieren ist, was die Banken nicht mehr garantieren können. Ein Eingeständnis, dass, wenn Banken ihren Geschäftsverkehr untereinander stornieren, damit auch die Zahlungsfähigkeit ihrer Einleger ruiniert ist. Die andere Seite davon, der Staat hält mit seiner Garantieleistung das Durchschlagen der Illiquidität des Banksystems auf die Gesellschaft auf. Der Staat unterbricht mit seiner Hoheit übers Geld die Kette der Zahlungsunfähigkeit, die von den Banken ausgeht und am Ende noch beim letzten Kleinsparer ankommt. Anders ausgedrückt, der Staat will die Offenlegung dieses Tatbestands verhindern. also den Offenbarungseid, dass das Geldvermögen der kapitalistischen Gesellschaft sich gerade in Wohlgefallen auflöst, beziehungsweise in das Gegenteil von Wohlgefallen. Der GAU, die Kernschmelze des Finanzsystems, ist da. Das haben ja nicht wir erfunden, diese Sprachregelung, sondern die kommt von oben. Und diese Sprachregelungen, die sind doch ein Hinweis darauf, was da so profund in Frage steht. Nämlich folgendes: Das große Privateigentum hat die Fortsetzung der Bereicherung der Privateigentümer kaputt gemacht und gefährdet damit die Fortsetzung aller Funktionen innerhalb des kapitalistischen Ladens. In dieser heiklen Situation, GAU, da stellt der Staat gewissermaßen die Systemfrage hinsichtlich des Eigentums. Aber er stellt sie natürlich von oben und er stellt sie höchst affirmativ. Halt so, das Eigentum stiftet aus sich heraus Schaden für alle, aber der Staat, der Hüter und Schutzherr des Eigentums, der will dieses schädliche System erhalten, koste es, was es wolle. Es kostet erstmal ihn etwas, nämlich die berüchtigten Milliardensummen als Rettungspakete für das Finanzwesen. Milliardensummen in Deutschland ungefähr so viel wie der ganze Bundeshaushalt. Und damit ist es ja noch nicht genug, sondern der Staat hebt mit den Milliardenbeträgen, die er für die Sanierung des Finanzsektors aufwendet, die marktwirtschaftseigene Vertrauensfrage auf die nächste Ebene. Ob die Finanzwelt ihr geldwertes Geschäftsmittel Vertrauen wieder in Betrieb nimmt und sich und dem restlichen Kapitalismus wieder Kredit gibt, dafür hat der Staat jetzt sich zuständig gemacht und sein Geld und seinen Kredit ins Feuer geworfen. Er verlangt von den Märkten und von seinesgleichen Vertrauen auf die jeweilige Nation Deutschland, USA etc. pp. Als einem unanfechtbaren Schuldner. Das stellt sich als ein durchaus zweideutiger Machterweis heraus. Mit diesen 700 Milliarden Dollar, mit diesen 500 Milliarden Euro etc. pp. Wie man sich als USA, als Deutschland und so weiter den einschlägigen Adressen als Klasseladen präsentieren. Man will diesen einschlägigen Adressen imponieren, die kapitalistische Leistungsfähigkeit des eigenen Standorts und die Kreditmacht seines staatlichen Vorstehers demonstrieren, die es doch wohl verdient, von den Spekulanten als Fundament fürs Wiederaufleben ihrer autonomen Spekulation wahrgenommen zu werden. Bloß, diese Medaille hat unausrottbar und immerfort eine Kehrseite, nämlich die Unsummen, die der Staat in die Hand nimmt, die sind ja auch wie ein amtliches Eingeständnis, wie tief die Krise die Nation erfasst hat. Das kann also durchaus probieren, dass trotz oder meinetwegen sogar wegen der staatlichen Rettungsaktion die Zerstörung des kapitalistischen Reichtums der Nation vorankommt.
Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, die Maßnahmen werden ja immer dramatischer. Da steht in den Zeitungen erst, es brauche nur ein paar Milliarden, dann sind es immer mehr Milliarden. Dann hört man, über Nacht müssen sich die Politiker und die Banken einigen, wie sie ihre Rettungsaktion durchführen, bevor am nächsten Morgen die Märkte in Asien eröffnen und so weiter. Wenn man das anschaut, dann merkt man, ja, wenn der Staat, die Staaten sich jetzt dran machen und sagen, ihre Wirtschaftsordnung hat sich in eine Krise hineinmanövriert, die bis zur Zerstörung des kapitalistischen Reichtums der Nationen gehen kann, und sie wollen es jetzt retten, indem sie, naja, eben die einschlägigen Adressen, die Märkte, also die internationalen Spekulanten beeindrucken, ja, dann ist bei dieser Beeindruckungsunterfangen, bei dieser Absicht gar nicht fest, dass sie auch wirkt. Auch der mächtigste Staat hat, wenn er die internationale Finanzwelt beeindrucken will, es gar nicht in der Hand, wie die reagieren. Und die Politiker ziehen sogar mit diesem Gedanken, mit dieser Tatsache um die Häuser. Unser Steinbrück erzählt der Bild-Zeitung, wir streuen den Bürgern keinen Sand in die Augen und sagen, wir hätten alles unter Kontrolle, wir nicht. Und soll man ihm jetzt dafür den Ehrlichkeitspreis verleihen oder was soll das? Ziehen wir doch einfach mal einen Schluss. Jawohl, wenn es so ist, dass die Staaten die Märkte beeindrucken wollen, dann beziehen sie sich auf eine Einrichtungsart des Kapitalismus. Hier ist ja nichts anderes maßgeblich als das, was die Geschäftemacher beurteilen als geschäftsdienlich. Schon das Herstellen von, sagen wir mal, Brötchen kommt ja in dieser Gesellschaft nicht zustande, wenn es nicht irgendeinen Geschäftsmann reich macht. Und große Unternehmen kommen ohne Kredit auch gar nicht in die Gänge, also müssen sie auch unbedingt Banken reich machen. Und jetzt in der Krise, bezieht sich der Staat auf das von ihm eingerichtete ökonomische Herrschaftsverhältnis. Ja, da die Bankiers, die Banker, sie sollen beurteilen und bitteschön als Rettung ihres Geschäfts nehmen, was an Milliarden zur Verfügung gestellt wird. Und von ihren Beurteilungen ist dann auch abhängig, ob das als Rettung gilt. Sie sind es, die kritisch und gemäß ihrer Rechnungsweise, also in Bezug darauf, ob es ihrem Geschäft nutzt oder zumindest ihre Geschäfte absichert. Sie sind es, die beurteilen, passt uns das als Geschäftsbedingung für Bankbereicherung oder Rettung der Bank gegen die Konkurrenten? Und weil die Banken sich retten wollen, sind sie zurzeit nicht sehr geneigt, diese Maßnahmen bisher als die große Rettung zu nehmen. Die Banken zurzeit verhalten sich so, sie wollen das eigene Bankgeschäft retten. Sie wollen also von anderen Banken nicht weitere Kreditversprechen und Ertragsversprechen und Wertpapiere und so etwas bekommen. Nein, so etwas kaufen sie nicht nur nicht, sondern so etwas werfen sie auf den Markt. Sie trennen sich davon. Sie wollen Zahlung sehen. Das heißt, sie selber, die Banken untereinander, entziehen einander den Kredit. Und das ist nun einmal das Geschäftsmittel der Banken. Und in ihrer Konkurrenz um Schadensbegrenzung sind sie so, indem jeder probiert, für sich den Schaden zu begrenzen. So unterwegs, dass sie Zahlung sehen wollen, dass sie bei sich Geld festhalten und so setzen sie den Schaden bei anderen durch. Sie zerstören die Zahlungsfähigkeit anderer, ihrer Konkurrenten, aber gleichzeitig auch ihrer Partner und ziehen so in Frage, ob überhaupt noch Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft da ist, ob das Geldvermögen dieser Gesellschaft nicht gefährdet ist. Der Staat will die Offenlegung dieses Tatbestandes eher verhindern. Er will nicht offenlegen, dass es soweit ist. Er geht mit seiner Nationalbank, ist es nun in Amerika die Federal Reserve oder in England die Nationalbank oder in Europa die EZB, hin und stiftet als einziger eigentlich noch die großen Kredite, die die Liquidität bei den Banken gewährleisten. Riesenfonds, 500 Milliarden, 700 Milliarden Dollar, Euro und so weiter. Und doch ist es zweifelhaft. Wegen der Quantität einerseits. Es wird immer darauf verwiesen, diese Riesensummen, die aufgetürmt wurden von den Banken, diese Riesensummen würden mit den 500 Milliarden noch nicht einmal zu 10-20% abgedeckt. Und wer weiß, was noch an anderen Wertpapieren unterwegs sei. Aber vor allen Dingen wegen der Qualität dessen, was dort aufgetürmt ist. Es sind eben nur durch Bewertung zu Wert gekommene Papiere. Und darum ist es immer zweifelhaft, ob das, was dort von den Staaten investiert wird, überhaupt taugt. Der Staat mit seinen Interventionen zur Aufrechterhaltung seines kapitalistischen Bereicherungssystems, das diese Schäden hervorbringt. Ja, er ist unterwegs zur Aufrechterhaltung des Scheins von Liquidität der Banken. Ja, und er selber verweist darauf, das Ganze taugt nur, wenn die Spekulationskraft der Banken wieder geweckt wird, weil ihr Geschäftsmittel, Kredit, ist ja in Schaden, ist ja beschädigt. Es ist so weit geschädigt, dass ansteht, dass zu befürchten steht, mit dem Bereicherungsmittel der Banken, den großen Krediten auf Wertpapiere, geht das, was Geldreichtum in der Gesellschaft ist, tatsächlich den Bach runter.
Fortsetzung: Die Konkurrenz der Währungen. Die Staaten mobilisieren ihre Macht, um den GAU ihrer nationalen Marktwirtschaft zu bekämpfen, in die das Finanzkapital die Weltmarktwirtschaft hineingeritten hat. Das Kampfmittel der Staaten ist ihre Hoheit übers nationale Geld. Das können sie schöpfen, wie der finanzpolitische Ausdruck dafür ja heißt, und quasi als Feuerlöscher für die Finanzkrise ins Feuer werfen. Und bei der Größenordnung dieser staatlichen Geldschöpfung kann Ihnen erstmal keiner dazwischenreden. Erstmal, sage ich bewusst. Denn nationale Gelder, denen ihr nationaler Herausgeber noch seinen Eigennamen aufprägt, die unterliegen einem Vergleich der Währungen. Also alles auf der Welt, was als Geld sich auszeichnet, ist ja Geld, aber immer auch noch mit einem nationalen Eigennamen. Also US-Dollar, früher deutsche Mark, heutzutage Euro, für 15 Euro Nationen. Und diese nationalen Gelder, oder ich kann es auch so betonen, diese Gelder, aber nationale Gelder, die unterliegen einer ständigen internationalen Prüfung ihrer Tauglichkeit als Geld. Das ist die Frucht davon, dass die moderne Staatenwelt übereingekommen ist, dass sie es unterhalb von Globalisierung einfach nicht tun will. Im Zuge der Kalkulation, dass der kapitalistische Standort Deutschland etc. pp. An der ganzen Welt verdienen können soll, ist die Internationale der Spekulanten auch dazu ermächtigt worden, die ganze Welt praktisch danach zu vergleichen, was sie als Kapitalanlage zu bieten hat. Und diesem Vergleich ist auch die Geldmaterie ausgesetzt, mit der die modernen Staaten ihre Rettungsaktion für ihren lokalen Kapitalismus derzeit durchführen. Die Staaten setzen Unmengen Dollar, Euro, Yen etc. in die Welt. Wozu? Um die anerkanntermaßen faulen Schulden der Banken aufzukaufen oder sonst wie auf Staatskosten zu neutralisieren. Damit setzen die Staaten ihre Kreditmacht ein, aber auch aufs Spiel, nämlich der Beurteilung aus, ob damit der angestrebte Akt der Vertrauensbildung, also anders gesagt der Vermögensbildung in Spekulantenhand, ob dieser Akt gelingt oder nicht. Und je skeptischer diese Beurteilung ausfällt, umso skeptischer wird dann auch die Verschuldung des Staats in den Blick genommen. Denn die Summen, die der Staat jetzt für seine Bankenrettungspakete schöpft, die werden ja als Staatsschulden auf den Finanzmärkten aufgenommen und nach allen Regeln der Finanzbuchhaltung vermerkt und gehandelt. Ob die Verschuldung sich als Mittel der Krisenbewältigung bewährt oder nicht, das rückt in den Fokus der Spekulation. Zum Beispiel im Falle der USA. Ob die USA ihren gigantischen Schulden von neulich nicht womöglich jetzt noch neue Faule aus ihrem Bankrettungspaket hinzufügen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wer die auf die Finanzmärkte geworfenen neuen Ami-Staatsschulden eigentlich noch kaufen mag, wo doch die USA sogar das Mutterland der Finanzkrise sind. Das betonen jedenfalls die Konkurrenten der USA, die beteuern bzw. vorgeben, dass ihr Lokal viel weniger betroffen wäre, also dessen Geld als Zugriffsmittel auf den Weltreichtum mehr Vertrauen verdient als das der Konkurrenz. Solche quasi gelddiplomatischen Signale aus Finanzministerien und Notenbankdirektorien, die werden dann wiederum von der Spekulantenwelt bewertet als ein Datum von vielen, die die Spekulanten zum Suchen der einen und zum Meiden der anderen Währung veranlassen. Derzeit, das ist zu konstatieren, hat die Währungsspekulation keine eindeutige Tendenz. Wenn zum Beispiel zwischendurch mal der Euro scharf zurückfällt, dann erfährt man, das soll einerseits noch die Wirkung davon sein, dass Hedgefonds spekulativ gehortete Eurobestände auflösen müssen, um ihre Anleger, die Geld sehen wollen, in Dollar auszahlen zu können. Andererseits soll es sich um eine skeptische Bewertung der Frage handeln, wie gut oder schlecht europäische Staaten aus der beginnenden Wirtschaftskrise herauskommen. Wobei der Streit der Euronationen um Nutzen und Schaden der gemeinsamen Währung der Hauptanhaltspunkt der Spekulantenskepsis ist. Oder es wird der Yen gegen den Dollar und den Euro hochspekuliert, was dann in Japan einen Haufen Rechnungen von Unternehmern und Staat durcheinander bringt und so weiter. Jedenfalls wird allseits eine äußerst ungute Volatilität der Kursbewegungen beklagt, wie der Börsenheini sich dann ausdrückt. Und das ist kein guter Nährboden dafür, dass der Spekulant Vertrauen in die Wirtschaft, in Staaten und in ihr Geld fasst. wenn es ihn blühen kann, dass er nachmittags bloß noch halb so reich ist wie vormittags. Und nach der Seite der Nationen hin bedeutet dies, sie haben a. die Mobilisierung ihrer Geldmacht fürs Sanieren des eigenen Kapitalismus, b. noch als eine Sorte Angebot für den prüfenden Blick der internationalen Finanzspekulation durchzuführen. Und das ist eine Gemengelage, die es in sich hat, wie bereits diverse kapitalistische Nationalökonomien am eigenen Leib zu spüren bekamen.
Ja, den Gedanken vielleicht einmal so ausgedrückt. Jetzt retten die Staaten ihre Finanzwelt und werfen dafür ihre Währung, naja, in die Bresche, sie setzen sie ein, sie verschulden sich mit irrsinnigen Summen, sie gehen los und sagen, jetzt wird, koste es, was es wolle, gerettet mit unserer Währung. Und wenn sie mit ihrer Währung losziehen, dann ist es ja immer schon so, sie konkurrieren darum, was ist meine Währung eigentlich wert? Und das heißt, was taugt sie als Zugriffsmittel auf den Reichtum der ganzen Welt? Je mehr sie wert ist, umso besser kann man zugreifen. Je besser sie als Währungsreserve genommen wird, umso besser steht eine Währung als Weltwährung da. Und dieses Angebot an die internationale Finanzwelt, das die großen kapitalistischen Staaten verfertigt haben, nehme meine Währung, bewerte sie und mache damit eine ökonomische Macht aus mir, aus dem Staat. Tja, diese Währung wird heute auch im Kampf um Enteignung der Nationen eben eingesetzt und daran gehen Nationen zugrunde. Es ist eben so, wenn Staaten darauf spekulieren, dass der Einsatz ihrer Geld- und Kreditmacht die Märkte beeindruckt und die Märkte dann beeindruckt sein sollen von der Macht des Staates mit dem Einsatz dieser riesigen Summen, dann ist es eben auch so, sie riskieren damit auch ihre Währung. Und wenn es ihnen nicht gelingt, eine Spekulation der Märkte zu ihren Ungunsten abzuwehren oder wenigstens einzudämmen, dann steht manchmal sogar ein Offenbarungseid an. In Island ist es soweit. Islands Marktwirtschaft, so kann man überall lesen, ist ziemlich kaputt. Die Währung ist verfallen. Island kann seinen Zahlungspflichten nicht nachkommen. Island droht der Staatsbankrott. Es ist auf Rettung durch den IWF und skandinavische Staaten angewiesen. Darin ist ersichtlich, dass auch für Staaten und ihre politisch-ökonomischen Rechnungen eine Kettenreaktion des Vertrauensverlustes eintreten kann, der sie nicht Herr werden, dass eben auch in diesem Fall ganze Staaten und dann eben auch alles, was an ihnen an menschlicher Bevölkerung drin hängt, an ihrer Marktwirtschaft scheitern können. Um die Staaten wäre es tatsächlich nicht schade, um die Herrschaftsfiguren und Banker auch nicht. Aber es ist eben so, die Schadenfreude stellt sich nicht ein, weil das ganze menschliche Inventar ist mit hineingerissen. Und wer jetzt gedacht hat, naja, das waren eben die Isländer. Die Isländer, die hatten halt einfach zu viel Banken im Verhältnis zu Fischen und Geysiren oder wie immer man sich das ausgerechnet hat. Heute sind sie ja nachher immer alle schlau. Der muss jetzt feststellen, nein, es greift um sich. Die Schwellenländer verhandeln mit dem IWF. Ungarn erklärt, heute in der Zeitung nachzulesen, dass nur ein IWF und ein Eurokredit von den Euroländern Ungarn vor dem Staatsbankrott gerettet hat. Die Ukraine fragt schon lange nach über Pakistan und so weiter. Ich will die Namen gar nicht aufzählen, also Ostasien, Afrika, Europa, Teile der EU, all diese Staaten sind also vor die Frage gestellt, halten sie es überhaupt aus, dass sie mit ihren Währungen sich in die Bresche schmeißen, ihren Kapitalismus und ihr Finanzwesen retten wollen? Und die Logik des Rettens gilt auch hier, so ähnlich wie bei den Banken. Dann, wenn gerettet wird, und zwar die eigene Währung, die eigene Nation, dann wird Gegensatz durchgesetzt. Man merkt es an dem Punkt, Island beschwert sich jetzt, dass England durch Beschlagnahme isländischer Guthaben überhaupt erst den Verfall der isländischen Banken wirklich durchgesetzt hat. Das ist ein Beispiel dafür, was allgemein gilt. Der Versuch der Lokalisierung des Schadens, der Versuch zu sagen, nicht bei mir, sondern anderswo soll der Schaden entstehen. Nicht in meiner Nation, nicht in meiner Währung soll der Schaden sich niederschlagen. Wir wollen unsere Banken retten, wir wollen unsere Währung retten. Unser nationaler Kapitalismus soll gerettet werden. Das heißt eben auch immer, dass man den Schaden abwälzen will, woanders hinschaffen. Und diese Abwälzung des Schadens, also anderswo, die Schwachen, die nicht so starken wie wir, sollen betroffen werden. Diese Abwälzung des Schadens hat eine Logik. Diese Maßnahmen zur Abwendung von desaströsen Folgen ziehen diese desaströsen Folgen nach sich, weil dann tritt bei den anderen Nationen auch genau dieser Schaden ein und als Rückwirkung sind dann auch gerade die sich Rettenden betroffen. Die Staatsbankrotte in anderen Weltgegenden ziehen nach sich, dass ja dann eben auch die Banken und Finanzsysteme in den geretteten Staaten immer weniger taugen und immer wackeliger werden.
Also wir befinden uns im Kapitel Krisenkooperation und Krisenkonkurrenz. Dazu will ich folgende Story in Erinnerung rufen. Als der US-Finanzminister neulich sein 700 Milliarden Dollar Paket zur Rettung der US-Finanzwirtschaft aufgelegt hat, hat er bei dieser Gelegenheit seine G7-Kollegen mit nach eigener Auskunft aggressiven Gesprächen gedrängt, sie sollten sich finanziell daran beteiligen. Sein Grund war, weil das Finanzgewerbe global vernetzt ist, also nicht bloß die USA, sondern alle betroffen sind. Die Antwort aus Berlin, Paris etc., die ist stellvertretend vom deutschen Wirtschaftsminister Gloß verabreicht worden, und zwar mittels eines altdeutschen Sprichworts. Der hat gesagt, jeder kehrt vor seiner Tür und sauber ist das Stadtquartier. Damit wollte er also die USA darauf hinweisen, sie seien selber verantwortlich für ihren Crash, also auch selber zuständig für die Lasten seiner Bewältigung. Das ist ein lehrreicher Vorgang in mancherlei Hinsicht. Es ist zutreffend. Keine Branche ist weltweit so sehr vernetzt wie die Finanzbranche. Bloß kann man als maßgeblicher Marktwirtschaftler und Politiker aus diesem Sachverhalt offenbar verschiedene, ja entgegengesetzte Folgerungen ziehen. Zutreffend ist auch, der Kredit fasst die konkurrierenden Kapitalisten zu einer Kette von einander bedingenden Geldoperationen zusammen. Und in der Krise macht sich diese Verkettung negativ bemerkbar. Als Kettenreaktion, wo die Entwertung an einer Stelle Entwertung an anderen Stellen nach sich zieht und alle schädigt. In dieser Lage hat es was für sich, dass die politischen Rettungsaktionen für den Kredit, also für das gemeinsame Sorgeobjekt marktwirtschaftender Staaten, dass diese politischen Rettungsaktionen konzertiert in Absprache, in Abstimmung ablaufen, um dem neuerdings so knappen Gut Vertrauen auf die Beine zu helfen, diesem allgemeinen Geschäftsmittel der Spekulanten, das alle Beteiligten brauchen. Und tatsächlich gibt es ja die einschlägigen Bemühungen auf der Ebene des IWF, der G7, der EU. Demnächst soll ja sogar ein ganzer Weltgipfel, also der G20-Staaten, zur Sanierung des Weltkredits stattfinden. Es gibt aber genauso die entgegengesetzten Bemühungen, nämlich den lieben Partnern Konkurrenz anzusagen. Und dies ist, wohlgemerkt von einem kapitalistischen Standpunkt und dem Standpunkt kapitalistischer Nationen aus, nicht weniger folgerichtig als der Standpunkt der Zusammenarbeit. Gerade in der Krise, wo es kein Wachstum aufzuteilen gibt, sondern Verluste, da verschärft sich die Konkurrenz um die Verteilung des Schadens, um die Abwälzung der Krisenlasten auf die Konkurrenznationen. Und vielleicht geht man, auch das eine der kursierenden Spekulationen auf die Zukunft, aus dieser Krise als zum Beispiel Deutschland sogar gestärkt hervor, während andere Nationen abschiffen. Dazu hernach noch mehr. Jedenfalls haben die modernen Staatenlenker der paar maßgeblichen kapitalistischen Nationen beide Standpunkte drauf, Kooperation und Konkurrenz, nacheinander und nebeneinander. Wenn die Amis sich auf gemeinsame Betroffenheit, mit der Folge Kooperation, berufen, dann wollen sie den Konkurrenten eben auch finanzielle Kontributionen abfordern. Die Deutschen lehnen das unter Berufung auf das Verursacherprinzip, jeder kehre vor seiner Tür, also ziemlich deutlich ab. Die USA sollen gefälligst auf eigene Kosten die Sanierung ihres Finanzsystems hinkriegen. Die Sanierung ihres Finanzsystems, die sollen sie freilich auch vom deutschen Standpunkt aus unbedingt hinkriegen. Die Leistung der Stabilisierung des Weltkredits sollen die USA erbringen, von der auch der Kapitalismus in Deutschland abhängt. Und dafür wird dann wieder so manche konzertierte Aktion der Notenbanken beim Zuschütten der Geldmärkte mit kurzfristiger Liquidität unternommen. Und dieses Mit-, Neben- und Durcheinander von Kooperation und Konkurrenz haftet allen Maßnahmen an, die auf eigene Faust oder im Kollektiv zur Krisenbewältigung unternommen werden.
Ja, schaut man einfach mal auf die EU. Die EU, immerhin, da hatten sich ja Staaten zusammengeschlossen, die wollten Weltmacht werden, wollten eine große Nummer auf dem Weltmarkt sein, wollten erst mit und dann eventuell auch anstelle der USA die Bedingungen der Konkurrenz diktieren. Und dafür haben sie sich ja sogar ein gemeinsames Geld, eine Währung, den Euro, zugelegt. 15 der 27 Staaten in der EU wirtschaften mit einer Währung, dem Euro. Und wenn sie jetzt diese Währung einsetzen in dem Konkurrenzkampf oder in der gemeinsamen Rettung des Weltwährungssystems, ja, dann kann man schon einiges sehen, was diese Krise nicht etwa an Besänftigung, sondern auch an Stachel der Konkurrenz, und zwar einer sehr weitgehenden Konkurrenz, hervorbringt. Kaum tut sich Frankreich mit der Idee hervor und sagt, wir haben eine Währung, und darum sollten wir einen EU-gemeinsamen Fonds einrichten. Das war die erste Idee Sarkozys, um unsere Banken zu retten. Kommt die Bundesrepublik Deutschland daher und Merkel sagt, wir nicht. Unsere Haushaltsmittel, unsere, so drückt sie es immer aus, Steuerzahler, sollen doch nicht durch fremde Banken belastet werden. Da merkt man, hier setzt eine Regierung ihre ökonomische Stärke in Bezug auf den Euro ein und sagt, wir können euch Schäden zufügen, wir können euch aber auch nutzen. Und wir wägen ab, was? Wir wägen so ab, dass wir sagen, die Bundesrepublik Deutschland rettet sich lieber alleine als in Kooperation mit den anderen. Und selbst wenn man diese Überlegung dann wieder nach einiger Zeit einfängt und sagt, natürlich werden wir dann EU-weit irgendwie kooperieren. Wir gestatten uns gegenseitig diese und jene Einrichtung und sagen, im Grunde genommen sind wir uns einig, ist nicht zu überdecken, dass hier mitten in der Krise, in der Auseinandersetzung darum, wessen Banken gehen kaputt, wessen Banken überleben, wer hat das stärkste Banksystem, Fragen aufkommen, wo die miteinander verbündeten Staaten, gerade auch in der EU, also auch über, nicht nur zwischen den Wirtschaftsblöcken, sondern auch in diesem Wirtschaftsblock, ganz unmittelbar dazu kommen, sie wollen Schaden lokalisieren, sie wollen nicht selber ihn bei sich haben, sie kämpfen unmittelbar darum, wer bekommt die Führung, wer ordnet sich ein, wer ordnet sich unter? Und dafür setzen sie den Schaden, der bei anderen eintritt, schon eingetreten ist oder eintreten könnte, auch indem man selber bestimmte Maßnahmen unterlässt, der Stützung und so weiter ein. Und manchmal wird das Ganze, naja, soll man sagen, jetzt wirklich gebremst? Es wird auf jeden Fall moderiert dadurch, dass ins Verhältnis gesetzt wird. Und was passiert, wenn die bornierten Banker, die bornierten Spekulanten daraus den Schluss ziehen, auch uns nach unten zu ziehen? So wird dann einerseits eine sehr harte Konkurrenz jetzt aufgelegt, eine Konkurrenz darum, wer hat in der EU eigentlich das Sagen? Wie geht in Zukunft diese EU? Wer wird in der EU welche Maßnahmen den anderen auferlegen und die zukünftige Ordnung der EU vorbuchstabieren? Da wird von Deutschland gegen Frankreich polemisiert und von Frankreich gegen Deutschland und es werden Bündnisse mit Italien, England und so weiter eingegangen und es wird sehr hässlich gegeneinander konkurriert und dabei wird ständig darauf geachtet, bitteschön, eins soll nicht dabei herauskommen, dass wir mit unserem Banksystem, wir jeweils als Nation, dabei unter die Räder kommen, lieber, wenn schon, denn schon, andere auswärts und so weiter. So ist jede Maßnahme zur Eindämmung der Krise hier auf der Ebene der EU ein Anlass, gegeneinander zu konkurrieren. Diese Staaten sind eben nicht einfach Kinder, denen man zurufen kann, Kinder, vertragt euch doch, sondern als Nationalstaaten legen sie es schon in gewöhnlichen Zeiten darauf an, dass bei ihnen der Nutzen sich einstellt aus dem Kapitalismus gegen die anderen. Und in diesem Fall geht es dann bei den Schädigungen einfach auch darum, nicht bei uns, sondern bei anderen.
Gut, eine letzte Abteilung. Es gibt ja dann auch noch eine ziemlich ausufernd geführte Debatte unter der Generalüberschrift »Die Krise bietet auch Chancen«. Das gehört erstmal ins Feuilleton. Nur das politische Feuilleton gibt sich da schon recht sicher. Diese Krise geht mit der Aussicht einher, dass Deutschland zu den Krisengewinnern zählen wird, während vor allem die USA schwer auf dem absteigenden Ast sind. Da gibt's dann so Überschriften wie »Die Weltmacht wankt«, Frankfurter Rundschau, »Koloss auf tönernen Füßen«, Handelsblatt, »Der Spiegel macht auf mit einer US-Freiheitsstatue«, deren Leuchtfeuer nur noch ein klein bisschen so vor sich hin raucht, und schreibt daneben, Zitat, »Der Preis der Überheblichkeit, eine Wirtschaftskrise verändert die Welt.« Und dann reitet der Spiegel auch noch ziemlich hämisch darauf herum, dass auch die andere Säule der US-Weltmacht, ihre überlegene Militärgewalt, derzeit bei den von ihr erwarteten Leistungen schwer zu wünschen übrig lässt. Es ist, wie wenn hiesige anti-amerikanische Geister die sich bisher mit ziemlich abstrakten Spruchweisheiten trösten mussten, so von wegen kein Imperium lebt ewig und so, dass die jetzt Morgenluft wittern. Dank Krise könnte sich an der Basis moderner Imperien, den zwei Säulen Geschäft und Gewalt, mit denen Feuilletonisten offenbar auf Du und Du stehen, demnächst etwas Entscheidendes zu Deutschlands Gunsten ändern. Wenn das keine frohe Botschaft in schweren Zeiten ist.
Naja, und dass die Vordenker der Nation in den Zeitungen schon quasi wie ein Naturgesetz ihren Lesern nahelegen, jawohl, kapitalistische Krisen haben das Zeug, den Status von Nationen, die Hierarchie der Weltmächte umzuschmeißen. Und wenn sie diese ganze Lage schon hoffnungsvoll daraufhin ventilieren, wie gut kommt unser Ordnungsanspruch, unser Imperialismus voran, na, dann ist es das eine. Die politische Führung sieht allerdings die Sache genauso. Es sind gar nicht die extremen Vordenker in den Zeitungen, die nur so denken. Nein, selbst im Bundestag hat sich doch unser Bundesfinanzminister Steinbrück hingestellt und hat mit etwas bedauerndem und gleichzeitig etwas hoffnungsvollem Ton gesagt, es sei eine schlimme, schlimme Krise, aber nichts werde so sein wie vorher. Der angloamerikanische Weg des Kapitalismus, ja, der sei am Ende. Wir Deutschland würden jetzt ganz groß rauskommen. Naja, auf der einen Seite, solche Äußerungen haben etwas, sie zeigen Ansprüche. Sie zeigen, wie Politiker denken, wie sie die zerstörerische Macht dieser Krise gleichzeitig auch in eine Chance übersetzen. Wir Deutschland müssten daraus Schädigung an anderer Stelle machen, um selber daraus eine Machtstärkung zu erlangen. Sie nehmen manchmal schon vorweg, was sie sich erst erhoffen. Das hat dann manchmal so den Charakter von, naja, auch ein klein bisschen Größenwahn und Gewaltfantasie, aber auf der anderen Seite, damit ist dokumentiert, die Politik, auch die Deutsche, sagt, das ist die Stunde der Konkurrenz. Es ist die Stunde, wo man aufpassen muss, dass nicht die anderen, sondern wir daraus etwas machen. Dass nicht wir von den anderen geschädigt werden, es sind immer die anderen schuld, sondern wir uns wehren, na, das heißt die anderen schädigen. Und sie wagen in dieser Krise mehr an Gegensatz zu den USA, als sie sich in allen Kriegsangelegenheiten der letzten Zeit gewagt haben. Sie wollen die Kräfteverhältnisse auf der Welt zu ihren Gunsten offensichtlich verändern und stellen dies unter fromme Titel wie eine künftige globale Weltwirtschaftsordnung müsse man schaffen, in der Europa eine viel größere Rolle spiele und Deutschland natürlich auch. Und zwar deshalb, weil man bessere Rezepte habe, da lacht man ja. Dieses, wir brauchen ein neues Bretton Woods, man muss es sich einfach überlegen. Bretton Woods, das war das Ergebnis eines Weltkrieges, ein Zustand wie nach einem Weltkrieg. Ja, so etwas müsste man doch jetzt einrichten und es gibt einen Streit um die Aufsichtskompetenz und die politische Richtlinienkompetenz dieser neuen ökonomischen Weltordnung. Wenn alle Mächtigen sich treffen, ja, dann sollte man nicht denken, ja, jetzt einigen sie sich, sondern dann geht es ganz anders zu. Sie treffen sich, weil sie sich in Rechnung stellen müssen. Und sie ringen darum, wer ordnet sich wem unter, wer kann dem anderen aufdrücken, wie es auf der Welt zukünftig zugeht. Sie alle stellen dabei immer in Rechnung, die Solidarität darf nicht zu kurz kommen, denn die Spekulanten dürfen dabei nicht auf die Idee kommen, die eigene Währung oder alle Währungen jetzt einfach nach unten zu spekulieren. Die Wirkung, ja, diese Wirkung wollen sie nicht herbeiführen. Die Krise verändert die Kräfteverhältnisse auf der Welt. Zu welchen Schaden und wessen Vorteil, da soll man nicht Partei nehmen. Es ist ja auch kein gutes Angebot an die Leute, die arbeiten gehen müssen, die von der Krise betroffen sind, sich jetzt auch noch als Manövriermasse für den Konkurrenzkampf ihrer Nationen verplanen zu lassen. Nein, das ist kein guter Anlass.